toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles.
Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Termitinitus.org.
Das Pfeff.
Vorsicht, diese Sendung wird abgehört.
Also gut, ich bin der Ussi von Arbeitskreis Gegenargumente. Aus dem, was so schön Gegenstandpunkt Umfeld heißt, aus München. Und ja, das vereinbarte Thema, deswegen seid ihr ja da, war und ist Terror und Kampf gegen den Terror. Dazu gleich noch die Ankündigung, so übernächste Woche, so um den 16., 17. März erscheint der neue Gegenstandpunkt und da ist einer der Hauptartikel, einer, der sich eben mit diesem Thema befasst, der anders als ich es heute übrigens machen will, ich will mich heute auf den IS, außer wir kommen in der Diskussion dazu, dann können wir auch darüber reden, also was ist eigentlich der Islamische Staat, abgesehen davon, dass er ganz, ganz böse ist, was will er eigentlich und wie passt denn das, worüber sich alle immer nur erschrecken, wie erklärt denn sich das aus dem, was er will und was ist denn die eigentliche Störung, die er darstellt. Und wie sieht denn dann auch der Kampf gegen den IS aus? Gut, ich habe mir vorgenommen, also wenn ich gewusst hätte, dass wir so wenig sind, hätte ich es ein bisschen anders geplant. Aber jetzt, ich habe mir vorgenommen, dass ich auf keinen Fall länger als 45 Minuten rede. Wenn ihr mich vorher unterbrechen wollt, weil euch irgendwas seltsam vorkommt oder unverständlich oder kritikwürdig, dann unterbrecht mich einfach, dann können wir da an der Stelle immer gleich in die Diskussion einsteigen. Ja, aufgekommen ist das Thema IS ja vor über einem Jahr schon mal und seit November 2015, also seit vor einem Vierteljahr dann nochmal so richtig massiv nach den Anschlägen in Paris, die jetzt ein Vierteljahr her sind. Wenn man sich jetzt mal die Zeitung, ich weiß nicht, wie aufmerksam ihr das überhaupt verfolgt, wie sehr euch das interessiert, wenn man jetzt mal so die Zeitung anschaut oder Nachrichten dazu im Internet liest oder im Fernsehen sieht, ist die ganze Art des öffentlichen Drüberredens und Einschätzens inzwischen deutlich unterschieden von dem, was im November letzten Jahres die große allgemeine moralische Aufwallung und Empörung war, die ja so den Tenor hatte, das war jetzt ein Angriff, der endgültig das Maß alles Vorstellbaren, alles Akzeptablen sowieso überschritten hat. Und der erfordert jetzt eine entschiedene, eine entschlossene und auch eine geschlossene Antwort des Westens. Jetzt muss da mal wirklich aufgeräumt werden mit dem IS, nämlich da, wo er herkommt, im Irak und in Syrien. Und was ist jetzt aus diesem Krieg geworden? Letzte Woche, die deutsche Wochenzeitschrift Zeit, das ist so ein Wochenblatt für die gehobenen Stände, die hatten ihren Aufmacher mit dem Titel Kennen Sie sich noch in Syrien aus? Und dann steht man erstmal so davor und im Stillen sagt man ja. Ja, würde ich schon sagen. Dann liest man die Unterüberschrift und die geht dann schon ein bisschen anders. Die lautet nämlich dann so ungefähr, wer sind die Guten, wer sind die Bösen gibt es nach 5 Jahren Bürgerkrieg überhaupt noch Gute? Und das wird in Österreich, glaube ich, nicht groß anders sein. Ich habe da die Presse nicht verfolgt, also hier in Österreich. Aber was ist denn von dieser Pose der moralischen, sagen wir mal, der moralischen Verwirrung zu halten, die ist ja gar nicht bloß in dieser Zeitschrift zu begutachten gab oder zur Kenntnis zu nehmen gab. Dieses, ach ja, der Bürgerkrieg, da darf man sich's nicht leicht machen, da ist nicht alles schwarz und weiß und selbst unsere wichtigsten und engsten Verbündeten im Nahen Osten, die Saudis, das sind auch, das sind vielleicht sogar die größten Finanziers des IS und der Assad, ja, einerseits geht er verbrecherisch mit seinem Volk um, aber auf der anderen Seite ist er auch ein entschiedener Gegner, zumindest halbwegs entschieden gegen den IS. Jedenfalls kämpft der viel mehr als wir und so weiter. Und das Erste, was da auffällt und weswegen ich auch warnen will auf diese Tour des, man gibt sich aufgeklärt, abgeklärt und ach, wer weiß schon, was gut und böse ist noch heutzutage in diesen Zeiten und gerade in diesem Krieg. Da will ich erstmal darauf aufmerksam machen, auf diese Kluft, die dazwischen klafft, zwischen dem, dass die so reden, einerseits ja zugeben, die Maßstäbe für Gut und Böse oder die Maßstäbe von Gut und Böse, mal an diesen Krieg angelegt, kennt man sich nicht mehr aus. Die sind eigentlich gar nicht, die sind nicht handhabbar. Aber zugleich, und das macht ja das ganze demonstrierte Dilemma aus, zugleich geht er fest davon aus, das ist und bleibt die Art, wie man sich diesem Krieg sachgerecht zu widmen hat. Man könnte aus dem, naja, wenn man wirklich sagt, die Bösen, das sind die meisten umbringen, zumindest die meisten Zivilisten, zumindest die meisten Frauen und Kinder Zivilisten. Wenn noch nicht mal solche Maßstäbe von Gut und Böse hinreichen dazu, danach die Bürgerkriegsparteien zu unterscheiden, dann könnte man ja auch auf den Schluss kommen, dann unterscheiden die sich eben nicht danach. Dann ist Gut und Böse ein unsachgemäßes, ein bloß moralisches Raster, das mit der Sache, die da abläuft und die ja brutal und erschreckend genug ist, eben wirklich nichts zu tun hat. Das ist aber, das macht das aus und das ist ja da nicht der erste Fall, er ist nur jetzt so besonders krass. Es ist so überdeutlich, dass es eben fast schon das ausdrückliche Bekenntnis dazu ist, dass moralische gut-böse Etikettierungen unsachlich sind, nichts erklären. Aber dass man doch auf Teufel komm raus an ihnen festhält. Das Zweite, wenn man dann von der Titelseite ein bisschen weiter blättert, da in dieser Zeit, in dieser Wochenzeitschrift, stellt sich raus, ja nicht nur, dass so jemand, der sagt, eigentlich kann er damit mit diesen Maßstäben, mit diesen Beurteilungskriterien kommt man eigentlich diesen Krieg nicht bei. Nicht nur, dass dessen scheinbar so erschüttertes moralisches Weltbild in dem Sinne kein bisschen erschüttert ist, dass er eben dran festhält, ja, aber gut, böse, das ist schon so der Kompass, nachdem sich so Kriege einnorden lassen müssen. In Wirklichkeit stellt sich raus, dass auch und gerade die, die so reden, kein bisschen Zweifel dran haben, auch wer gut und böse ist. Beispiel. Und irgendwie so, wenn er am Rande das wenigstens verfolgt hat, ist euch das auch irgendwie schon zu Ohren oder zu Augen gekommen. Man redet so drüber, ach ja, der Assad, soll man mit dem koalieren? Moralisches Dilemma, ja, worin besteht denn das moralische Dilemma? Das moralische Dilemma besteht ja da so eindeutig darin, dass der das Etikett Böse fest abonniert hat. Er sagt, ja, aber wir brauchen ihn im Kampf gegen den IS. Das ist sowieso die Grundgröße. Der IS ist das schlechthin Böse. Aber noch weitergehend. Wenn es dann heißt, ja, klar, dass Putin keine Skrupel hat, aber doch wir mit dem Assad wenigstens einen Waffenstillstand zu machen. Oder wenn es heißt, ja, wir brauchen die Saudis im Kampf gegen den IS, aber das sind auch... die haben doch auch Dreck am Stecken, blutige Hände und sind die größten Kopfabhacker auf dem Globus. Dann ist auch da, dann besteht auch da das Schein, also wirklich das scheinbare Dilemma darin, dass man für sich total fest abonniert hat, wir sind die Guten. Nur wer also merkt er, wer davon ausgeht, der Westen ist sowieso, der ist schon mal der Gute. Nur der kann sagen, und ob dem das gut zu Gesicht steht, mit solchen Halsabschneidern zu koalieren. Nur wer fest davon ausgeht, er lässt sich seine Parteilichkeit und sein moralisches Etikett gut für die westlichen Nationen überhaupt, er lässt es sich nicht abkaufen. Nur der hat überhaupt Probleme damit, dass es ihm ein bisschen schwerfällt, das glaubwürdig zu vertreten. Macht sich der Westen nicht unglaubwürdig? Ne? Das sind solche Fragen, die habt ihr unter Garantie auch schon gehört. Wer so redet, der glaubt sowieso alles. Dessen Ausgangspunkt ist das moralische Gütesiegel gut, also das moralische Etikett gut, hat er fest abonniert, der Westen. Nur dann gibt es jetzt ein bisschen Probleme, dass es auch jeder sieht. Das Blöde an den Zivilisten zum Beispiel, die französische und amerikanische Bomber töten, das ist, dass die nicht zu dem Bild passen, von dem man fest ausgeht. Bei Russland würde nie jemand fragen, machen die sich nicht unglaubwürdig? Die glauben dem nämlich sowieso nichts. Beim Islamischen Staat würde erst recht niemand sagen, ach, die haben auch Dreck am Stecken. Da ist, also merkt er, die ganzen Problematisierungen und Relativierungen, die leben davon, dass die Parteilichkeit so feststeht wie nur was. Und das sind alles Arten und Weisen, sie wasserdicht zu machen gegen jeden Anschein, der dem unmittelbar eigentlich erstmal widerspricht. Und der kommt von dem, wie dieser Krieg dort, der Krieg gegen den IS im Besonderen und das Verhältnis von Krieg gegen Assad und Krieg gegen den IS im ganz Besonderen, wie sich das entwickelt. Gut, also das mal als einstiegsmäßigen Hinweis. Und wenn ihr jetzt vielleicht dann das mal euch nochmal anschaut oder anhört, diese, vor allem die Kommentare und auch diese ganzen Hintergrundeinschätzungen und dieses ganze Aufgedrösel, wer mit wem und wer gegen wen und so weiter, das sind alles Problematisierungen vor dem, also auf dem Ausgangspunkt einer ganz festen und in Wirklichkeit durch nichts erschütterten Parteilichkeit. So. Und der erste Punkt, den ich jetzt da durchgehen will, ist, wie ist denn diese Parteilichkeit, dieses feste gut-böse Raster, wie ist denn das entlang anhand dieser Attentate von Paris konstruiert? Was ist denn die Logik, nach denen sich da so gut und böse auseinander und gegeneinander sortieren? Und was ist denn die Wahrheit davon? Na gut, das habt ihr unter Garantie noch in Erinnerung, das ist ja auch wirklich ein Standard bei Terroranschlägen, zumindest je nachdem, wen sie getroffen haben. Es ist vor allem von offizieller politischer Seite sehr viel Wert darauf gelegt worden, dass da Menschen wie du und ich zu Tode gekommen sind und zu Tode kommen sollten. Und das ist so ein unglaubliches Verbrechen, nämlich eins gegen uns. Und das berechtigt und verpflichtet zu der Antwort, die dann in Form von noch in derselben Nacht losgeflogenen Bombenflugzeugen gegeben worden ist. Und ganz getrennt davon, das, wie gesagt, das lässt sich in dem Artikel auch nachlesen, wie der IS dazu kommt, auch Zivilisten auch umbringen zu wollen. Was der eigentlich gegen die hat, das will ich jetzt erstmal beiseite lassen und will dem nachsteigen, was das eigentlich für eine dreistufige Unverschämtheit ist. Wenn zum Beispiel der Präsident von Frankreich oder aber auch die deutsche Regierung und dann die und alle befreundeten Regierungen und so genau dieses Muster nachzeichnen, das sind ganz normale Menschen bei ganz normalen menschlichen Tätigkeiten, die niemandem je was zuleide getan haben, die einfach nur ihr Leben gelebt haben und da vor allem so ein besonders schönes, buntes Stück Leben, Pariser Nachtleben. Also ist das ein Anschlag, der uns alle treffen sollte. Also müssen wir jetzt diesen Krieg führen. Diese Gleichungskette aus drei Gliedern. Geh ich der mal nach. Das erste ist, ja, das stimmt. Das sind vielleicht nicht gerade Menschen wie du und ich, wenn der Hollande das sagt. Aber Menschen wie du und ich, zumindest so ähnlich wie die, die hier sitzen und auf jeden Fall die, die so allgemein angesprochen werden, sind es schon. So ganz normale Mitteleuropäer, die so den einschlägigen europäischen Freizeitbetätigungen nachgegangen sind. Zumindest die für Paris. So. Jetzt ist schon die. Und man kennt das ja auch. Die sind in Cafés umgebracht worden. Ja, ja, in Cafés sitzen, das kennt man. Und im Restaurant waren wir auch schon. Fußball, naja, aber. Und Death-Metal-Konzerte,
Wer mag das nicht so ungefähr? Man wird angesprochen als, in die soll man sich doch, in die kann man sich doch gut reinversetzen. Und das ist überhaupt nicht zu leugnen. Das waren so Jedermanns, wie man selbst irgend so ein Jedermann ist. Nur, das ist auch schon alles. Schon der erste Übergang, oder schon das erste Gleichheitszeichen, das dann so in diesen pathetischen Reden gesetzt wird. Also sind die Leute, die da umgebracht wurden, Repräsentanten unseres Lebens, unseres Lebensgefühls und unseres Lebensstils. In der ersten Rede von Hollande kommt das französische Wort für Lebensstil, mode vie, glaube ich, 3, 4, 5 Mal vor. Das ist eine Lüge. Und zwar warum? Da ist die Antwort, da muss man eigentlich, muss man sagen, in drei Hinsichten ist das eine Lüge. Die erste, und das gilt, und das ist jetzt keine Beckmesserei oder sowas, sondern gerade wenn der Ausgangspunkt so sein soll, der Mensch, jeder, so das machen wir doch, so sind wir doch. Dieses, das machen wir, das ist bei uns üblich zu, so sind wir. Dem sind sie nachgegangen. Sie wollten das Glück des Lebens genießen, schreibt er dann. Ne? Ja, das Bonheur zu leben, also, ja, das Glück zu leben wollten sie genießen. Sie wollten frei und glücklich sein. Das ist erstens eine Lüge über die, die es beim Kaffeetrinken oder auf so einem Death-Metal-Konzert oder sonst wo erwischt hat. Soll sich jeder selbst überprüfen. Wann hatten einer oder eine von euch das letzte Mal früh den Entschluss gefasst, heute genieße ich das Glück zu leben. Heute gehe ich meinem Lebensstil nach. Heute bin ich Teil einer großen Stadt, die am Tag vibriert und in der Nacht glänzt. Na gut, es ist Paris, aber über Salzburg ließe sich ja sicher auch irgendwas Schickes sagen. Die haben gemacht, was sie machen. Und das haben sie nicht gemacht, weil sie um dieser Abstraktion Lebensstil und wir zu frönen. Und deswegen ist es schon denen gegenüber, also was heißt denen gegenüber? Die sind ja jetzt tot, aber ist es an denen entlang schon die erste Verfremdung? Weil die einen wollten Kaffee trinken, warum auch immer. Manche brauchen Kaffee, weil sie mittags schon müde sind. Manche brauchen Kaffee, weil es ihnen schmeckt. Was weiß denn ich? Aber dieser Abstraktion und sogar die Leute, die wirklich dann der Freizeit nachgehen, die sind ins Konzert gegangen, jede Wette, weil sie die Musik schick finden. Oder es mag unterschiedliche Gründe geben, warum jemand in ein Konzert geht. Aber weil er Teil einer Wertegemeinschaft sein will. Teil von ganz Paris und den westlichen und der westlichen Gemeinschaft, das glaube ich nie und nimmer. Okay, das ist das eine. Das ist der erste Teil der Lüge. Der zweite Teil ist, wenn man sich mal, und das schließt eigentlich daran an, wenn man dem weiter nachgeht, was ist denn, wie repräsentativ sind denn gerade solche Betätigungen eigentlich für das, was man, sagen wir mal, das westliche Leben nennen könnte, in Wirklichkeit. Wie viel Stunden am Tag, wie viele Tage im Jahr Auch da soll sich jeder selbst überprüfen. Steht denn eigentlich, widmet man eigentlich dieser Art von Betätigung, die so, eben weil sie so unmittelbar die Freizeit ist, also das, was die Leute bloß wollen, wo man wirklich sagen kann, wo es wirklich keine Lüge ist, das machen sie, weil sie es machen wollen. So frei sind sie von mir aus. Aber ernsthaft, ist das bestimmend für das Leben eines durchschnittlichen Mitteleuropäers? Und kaum will man die Frage mit Nein beantworten. Ja, verbietet ja sowieso schon diese rhetorische Frage. Aber kaum will man es mit Nein beantworten. Das ist jetzt, wenn man so will, der dritte Teil der Lüge. Stellt sich raus, ja, der durchschnittliche Mitteleuropäer, wer soll das sein? Wenn man dem nachgeht, was bestimmt denn unser Leben, in das diese islamistischen Terroristen so brutal mit diesem monströsen Angriff eingegriffen haben, dann gehört ja nicht nur dazu, dass Kaffeesitzerei, Konzertgänge und so weiter die Rand- und Restgröße sind, sondern der andere Teil von Restgröße, nämlich der Hauptteil, besteht in einem Leben, dass es irgendwas Gemeinsames wirklich wirklich als Durchschnitt gibt. Nämlich, es stellt lauter, das ist ein Leben, erstens, das ist eines auf der Jagd nach dem Lebensunterhalt, der normalerweise, wenn man das Glück hat, einen Job zu haben, 5 Tage, von 7 Tagen schon mal 5 Tage und von diesen 5 Tagen, ich weiß nicht, 2/3, 3/4 und so in Anspruch nimmt, wozu sich dann der Rest als Erholung und als sonst was wirklich dazu sortiert. Ein Alltag, der bestimmt ist, weniger durch das, ich mag, sondern eben durch die Notwendigkeiten des Kampfes um einen Job, um darum den Job zu behalten, dem Job das Geld abzuringen, das man braucht, um sein Leben zu fristen, auch seinen Kaffee, auch seine Konzerttickets. In diesem Kampf, der ist vor allem deswegen einer, in diesem Kampf, den sie alle führen müssen, der wirklich das Allgemeine am westlichen Leben ist, in dem sind sie gar nicht irgendwie gemeinsam, sondern das, was auch jeder weiß, das, was wirklich allgemein ist, ist eine Existenzweise, die macht die Leute zu Konkurrenten gegeneinander. Und zwar nicht in den läppischen Hinsichten, man muss manchmal sogar um Konzertkarten konkurrieren, sondern um die knallhärtesten Notwendigkeiten des Lebens. Einen Job hat man nicht, sondern den muss man ergattern. Und wenn man ihn ergattert hat, gehört er einem immer noch nicht. Ganz im Gegensatz zu der absurden Wortschöpfung Arbeitsplatzbesitzer oder sowas. Mein Arbeitsplatz. Den zu behalten, ist ein einziger Konkurrenzkampf. Dann überhaupt irgendwo zu wohnen. Gerade wenn man an Paris denkt, da muss man ja nur mal versucht haben, 3 Tage Urlaub zu machen. Erst recht, wenn man da wohnt. Ein Paradebeispiel dafür, dass sogar diese Zivilisationstechnik Wohnen ein einziger Konkurrenzkampf ist. Und so geht's und so zieht sich's durch und das bestimmt das Leben wirklich. Dazu sagt natürlich niemand Lebensstil. Das ist unser Lebensstil. Weil, und selbst wenn man es, auch das gibt es ja sogar. Aber was ist da, also wenn ich es nochmal so zusammenfasse, ne, diese beiden Gedanken, das, wo die Leute mal wirklich bei sich sind, wo sie machen können, was ihnen gefällt, Klammer auf, im Rahmen dessen, erstens, was der ihr ökonomischer Lebenskampf an Zeit übrig lässt und zweitens, was er ihnen an Geld einspielt. Darin, wo die Leute wirklich frei sind, sind sie überhaupt, das stiftet in dem Sinn überhaupt keine Gemeinsamkeit. Geschweige denn, ist es eine bestimmende Gemeinsamkeit. Im Gegenteil. Ich war noch nie in einem Death-Metal-Konzert und ich bin, glaube ich, glücklich darüber, dass es wirklich eine freiwillige Angelegenheit ist. Ich habe damit nichts zu tun. Es ist sogar umgekehrt so, auch das kennt ihr und könnt euch vielleicht auch selber an die Nase packen, dass sogar auf diesem Feld des sollen die Leute machen, was sie wollen oder können sie machen, was sie wollen, jedenfalls Freizeit, Kultur, dass da nicht einfach nur gemacht wird, was gefällt, sondern dass sogar auf diesem, nenne ich es mal, idiotischen Feld lauter Verachtung füreinander stattfindet. Vom Fußballverein bis hin zum verdorbenen Musikgeschmack von entarteten Idioten, die auf Death-Metal-Konzerte gehen oder faschistoiden Zombies, die sich in den Musikantenstadel hocken. Da ist, so wie es betrieben wird, ist es nicht nur keine Gemeinsamkeit, sondern kennen die Leute lauter Sorten von Zeitgenossen, die sie nach Herzenslust verachten. Okay, das ist dieses Feld. Das andere Feld, das, was ihr Leben wirklich bestimmt, da ist schon wieder von, das ist unsers. So ungefähr, so sind wir, das haben wir uns ausgesucht, da sind wir ganz die, die wir sind. Ist davon schon wieder nichts zu sehen, weil, wie gesagt, das ist das Feld bitterer und eisenharter Notwendigkeiten, die Leute gegeneinander aufstellt, bei denen sie sich andauernd auf den Füßen rumtreten. Und zwar nicht, weil sie so große Füße haben, sondern weil das, in was sie gehetzt sind, eine Konkurrenz ist, und zwar erstens eine um Arbeit wegen Geld verdienen, da werden sie nach Strich und Faden ausgenutzt von denen, für die sie dann arbeiten müssen, und nachher auf einem Wohnungs- und sonstigen Markt, da sind sie dann das gefundene Fressen für die Abteilung Mitteleuropäer, die Immobilien besitzt. Und die von Otto Normalbürger nicht nur nicht gemocht, sondern auch zwischendurch ziemlich gehasst wird. Also der Immobilienhai ist ja auch so eine abendländische feste Kulturgröße, so ungefähr. Der Miethai und was weiß ich, Wucherer. Also was ich sagen will, was so scheinbar selbstverständlich ist, naja, Leute wie du und ich, es ist überhaupt nicht plausibel, dass da eine Gemeinsamkeit draus wird, dass das eine Gemeinsamkeit hergibt, ein Wir dadurch gestiftet würde. Das Einzige, was von dem Wir übrig bleibt, ist, ja, was ist es eigentlich? Das ist die Interpretation des wirklichen Lebens im Abendland. Unter dem Gesichtspunkt, das wären wir. Lebensstil ist, das ist eine Sichtweise auf alles, was hier stattfindet und was man entweder macht, weil man es machen muss, oder tatsächlich, weil man es aus irgendwelchen Gründen machen will. Das ist die Sichtweise darauf, das würde irgendwie eine Gemeinsamkeit zwischen uns stiften, das, das würde unser Kollektiv ausmachen. Das ist die Quintessenz von davon zu allem, also so drüber zu gucken und zu sagen, Lebensstil. Und es ist deswegen auch kein Wunder, dass dann am liebsten solche Beschäftigungen für repräsentativ dafür erklärt werden. Weil da ja tatsächlich sowas stattgefunden hat oder stattfindet im Konzert. Ne, da sind die Leute, da sind sie zufrieden. Und im Resto sitzen sie, weil sie sitzen wollen, in aller Regel zumindest. Aber dazu zu sagen, naja, und das ist überhaupt repräsentativ dafür, weil bei uns geht es so zu, wir machen das, was wir wollen. Wir machen das, was uns, wonach uns ist. Das ist die dicke, fette Lüge dabei. Was jeder, der so redet, spätestens am nächsten Morgen früh um 6 merkt, wenn wieder der Wecker klingelt. Und die andere, die wirkliche, die praktische Wahrheit, das hat einem das ja auch gelehrt, ist, wer das eigentlich gesagt hat. Also wer sich und bei wem es eine Rolle spielt. Bei wem das nicht einfach nur ein Gerede ist. Also mal so der Hang zu absurden Gegenbeispielen. Stellt euch mal vor, ein Mensch wird gekündigt, weil er seine Miete nicht bezahlt. Soll ja vorkommen. Und dann macht er geltend, das ist ein Anschlag auf unseren Lebensstil. Weil wir pflegen zu wohnen. Und so weiter und so fort. Also es ist, und selbst wenn, ach was weiß ich, es soll ja auch am Rande von deutschen Volksfesten Mord und Totschlag geben, auch ohne dass Terroristen daran schuld sind. Zu rufen, das ist ein Anschlag auf unseren Lebensstil. Das kommt überhaupt nur dann in die Zeitung. Wenn jemand so ruft, der eben kein bisschen ein Mensch ist wie du und ich. Nämlich ist auch klar, Vertreter von der Staatsgewalt, die es überhaupt braucht, um diesen Verhau von Konkurrenz, von lauter Gegensätzen, aus denen das Leben normalerweise besteht und die erstens hart auszuhalten sind und die auch ganz regelmäßig, davon legt ja schon ein Blick ins Strafgesetzbuch und in die Fernsehzeitschriften ja sowieso Zeugnis ab, auch ohne Terroristen regelmäßig zu Mord und Totschlag führen. Sonst gäbe es keinen Tatort jeden Sonntag. Die Gesellschaft, die also überhaupt es zu einem wirklichen Wir, also zu einem irgendwie gearteten Zusammenhalt nur bringt, mittels einer Klammer, die nicht umsonst auf ihrem Gewaltmonopol besteht, die eben diese kein bisschen Idylle namens Frankreich oder sonstiges Abendland mit aller Gewalt überhaupt zusammenhält und auf sowas wie einen zivilen Verlauf aller Gegensätze überhaupt praktisch verpflichtet. Das ist die praktische Wahrheit von wir. Und die kann man leugnen. Aber was man jedenfalls nicht leugnen kann, das meine ich, das ist ein Hinweis darauf. Das ist, wenn der Nur wenn Vertreter dieser wirklichen, gewaltsamen, staatlichen Klammer, wenn das müssen schon die sein, die sagen, hier ist das Wir angegriffen, damit das irgendeine praktische Bedeutung hat. Und umgekehrt, die hat es dann auch. Auch das kann man ja überprüfen. Man mag sagen, ich als Franzose finde es skandalös, dass in meinem Namen oder im Namen dieser Opfer jetzt dies und das verkündet wird. Es macht nur nichts. Also man macht damit nichts. Man mag sich ideell, wenn man auf dem Sessel hockt, sagen, ich lasse mich ungern für einen Krieg vereinnahmen, nur weil ich gerne auch ins Konzert gehe. Man kommt ihm bloß nicht aus. Der macht keine Volkszählung, der Hollande. Ob das alle so sehen. Der sagt einfach wir und dann bestimmt das auch das wir. Dann gehört es ab der Sekunde gehört es zum Leben der Franzosen, dass die dafür verhaftet werden, also dafür in Anspruch genommen werden, dass jetzt ein militärischer Krieg gegen den IS nach innen und nach außen fällig ist. Und dann ist jetzt, wenn ihr keinen Einspruch erhebt, einfach weiter. Wenn man das bis dahin nachvollzieht und sogar teilt, dann wird vielleicht jetzt umgekehrt klar, dass dieses pathetische Wir überhaupt in dieser Konsequenz, in dieser praktischen Konsequenz, die nicht wir ziehen, sondern die der französische Staat zieht oder der Deutsche, je nachdem, wer sich halt darauf bezieht, die Vertreter des Gewaltmonopols über das, was mit wir immer so schön geredet wird, dass diese praktische Konsequenz dann eben gar nicht die Folge dessen ist, was er dieser unglaubwürdigen Herleitung aus dem traurigen Schicksal von ein paar Barbesuchern, sondern dass umgekehrt diese Berufung, also das und wie man sich auf die beruft, überhaupt gar keinen anderen Sinn und Zweck hat, als die praktische Konsequenz zu rechtfertigen, die sich dann drauf beruft. Dann geht es auch darum. Und worum geht es dann da? Also das will ich nochmal klar machen, dass wenn dieses ganze Lebens, das, wenn er wird hergenommen, die Berufung auf die Opfer als Repräsentanten unseres Lebensstils. Und gradlinig, logisch nicht ganz korrekt, das habe ich versucht zu erklären, aber gradlinig wird eine nicht nur Rechtfertigung, sondern sogar eine Forderung nach dem Zuschlagen, dass sich das französische Gewaltmonopol nach innen und nach außen mal so richtig aufbaut, richtig militant um sich schlägt. Dann ist auch dieses Gewaltmonopol und was es damit will, der ganze Gehalt, der ganze wirkliche Gehalt von diesem pathetischen moralischen Inhalt namens unser Lebensstil wird angegriffen, Unschuldige, und das können wir uns nicht gefallen lassen. Wer sich da was nicht gefallen lassen will, ist der französische Staat. Und darauf beruft er, und dafür beruft er sich drauf, dass das natürlich das Leben der Franzosen, die es da erwischt hat, unter seiner Fuchtel, unter seinem Schutz stattfindet. Aber dann muss der sich angegriffen fühlen. Dann muss der tote Franzosen nicht einfach als tote Franzosen nehmen, sondern über diesen ideologischen Zwischenschritt, das sind Repräsentanten eines Lebensstils, diesen Lebensstil beschütze ich, also sind sie Repräsentanten meines Gewaltmonopols, meiner Schutzmacht. Der französische Staat, der muss, und das ist die Wahrheit von, ach, das sind 130 von den Unsern, die wollten Musik machen, weil die Musik sie erhöht. Das sagt er wörtlich. Dann ist die Wahrheit davon, ich nehme deren Ermordung als Angriff auf mich. Und nur weil und insofern er diesen Schluss von toten Franzosen auf sein Gewaltmonopol macht, folgt dann draus, was draus folgt. Das folgt nie und nimmer aus 130 toten Franzosen. Ich habe mal nachgeschaut, wie viel Verkehrstote es in Paris immer gibt. Das ist im Jahr, das, da hätte er viel zu tun. Jetzt ist die Frage, die nächste, und da meine ich, das können wir jetzt in der Diskussion machen. Wie kommt er denn dazu? Erstens, und was genau sieht er eigentlich da bei sich angegriffen? Und warum lässt er dann das draus folgen, was draus folgt? Das wäre jetzt das Nächste, worüber zu reden wäre. Ich wollte erstmal versuchen, eben diese Klarheit zu stiften, eben weil es so ja nicht ganz leicht fällt. Und einem ja wirklich erstmal, man ist ja gepackt, also als normaler Mensch. Bis dahin, dass man sich fragt, kann ich eigentlich noch so ruhigen Pulses mit der U-Bahn fahren? Hat man ja auch Gespräche jetzt schon geführt. Vorsicht vor dieser, wenn man sie mal ein bisschen abklopft, sachlich idiotischen und moralisch zielstrebig bösartigen Verwandlung von privaten Schicksalen in einen Auftrag ans Gewaltmonopol.
Terminitus.org.